Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt waren zwei mit einer ihrer Gruppe vor ein paar Wochen sehr erfolgreich, denn sie sind beim MADE Festival, beim Theaterfestival für darstellende freie Theaterkunst aufgetreten im Wettbewerb und haben sogar es geschafft, den Preis nach Hause zu holen. Nach Hause heißt in dem Fall nach Wiesbaden. Bei mir sitzen Jonathan Roth und Beate Christ vom Theater 3D. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt ja mal ganz kurz erklären, was das MADE Festival ist vielleicht.
Das MADE Festival ist ein Festival, das ausgerichtet wird vom Landesverband für freie darstellende Künste in Hessen. Und das gibt es mittlerweile seit 10 Jahren und es hat den tollen Anspruch, das, was in den freien Szenen passiert, die sehr kommunal sind, die sehr lokal sind, mal in Hessen zusammenzubringen. Das heißt, das Festival findet nicht an einem Ort statt, sondern an mehreren Orten. Es werden Künstler aus diesen Orten gebeten, Einreichungen zu machen. Und am Ende tourt dieses Festival durch verschiedene Orte. Das heißt, die Szene zeigt sich den Zuschauern, aber die Szene zeigt sich auch sich gegenseitig. Und man sieht, was da eigentlich hessenweit so geboten wird. Das heißt, die freie Szene fördert sich und ihr Außenbild mit diesem tollen Festival.
Und so kommt es dann auch zu einer Vernetzung. Und so haben wir uns auch kennengelernt, Shaggy. Und haben wir zum Beispiel in Wiesbaden in der Jury gesessen selbst und haben die Kollegen angesehen und geguckt, welches Stück uns am besten gefallen hat. Und du hast hier in Fulda in der
Genau, denn wir haben es auch veranstaltet vom Kulturzentrum Kreuz e.V., bei uns im Kulturkeller und im Kreuz selber. Und ja, diesmal war es umgekehrt, du hast es gesagt, ich saß in der Jury und durfte diesmal den Preis verleihen und ihr zwei mit eurer Gruppe, Theater 3, ihr habt den Preis bekommen. Nochmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Vielen Dank, wir freuen uns sehr darüber.
Aber fangen wir doch erstmal ganz, ganz von vorne an. Fangen wir bei dir an, Beate. Du bist 1980 in Tunis geboren.
Die Jahreszahl musst du auch sagen. Ja, ja. Ja, genau, ich bin in Tunis geboren. Meine Geburtsurkunde ist auf Arabisch. Und ich bin Tochter von zwei Entwicklungshelfern und deswegen bin ich in Tunesien geboren.
Irgendwann ging es dann aber nach Wiesbaden, wo du dann auch mittlerweile auch immer noch lebst.
Genau, also es gab noch weitere Stationen. Mein Bruder zum Beispiel ist in Indien geboren, also wir waren dann noch in New Delhi und in verschiedenen anderen Ländern und Städten. Und irgendwann, meine Eltern haben ein Haus in der Nähe von Wiesbaden, in Hochheim. Genau, und da bin ich auch in Wiesbaden dann in die Schule gegangen, aufs Gymnasium und dann habe ich noch einen Ausflug gemacht nach Ulm, weil ich dort studiert habe. Bin aber dann wieder zurückgekommen nach Wiesbaden.
Du hast aber auch in Mainz erstmal studiert.
Ja, ganz genau. Ja. Nach dem Abi war mir zwar schon klar, dass ich Schauspielerin werden will, es war mir aber auch klar, dass es nicht so einfach ist, auf einer Schauspielschule aufgenommen zu werden. Und da ich irgendwie nicht diejenige bin, die zu Hause sitzt und wartet, habe ich dann angefangen, Theaterwissenschaften zu studieren in Mainz. Aber das hat nur 2 Semester gehalten.
Und dann ging es nach Ulm
zum
Studium für Darstellende Kunst. Hast du in der Schule auch schon Theater gespielt, das berühmte Schultheater?
Ja, tatsächlich. Ja. Also ganz klassisch habe ich das berühmte Schultheater gespielt mit einem Deutschlehrer als Regisseur, der, ich glaube, ich habe nie wieder so viel an Wörtern gearbeitet, an einzelne, weil der dann auch die Wortbedeutungen alle nochmal auseinandergenommen hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich tatsächlich zu diesem Beruf dann auch gebracht.
Da war dir dann klar, du willst Schauspielerin werden.
Genau, ganz vorher war es die Meeresbiologin, die es unbedingt sein musste. dann irgendwann in der Oberstufe ist es dann gekippt und dann wollte ich Schauspielerin werden, ja.
Ja, das bist du ja mittlerweile auch geworden. Ja. Und ab 2005 hast du dann auch schon angefangen, wirklich damit dir dein Geld zu verdienen mit verschiedenen Engagements.
Ja, also von 2000 bis 2004 war ich in Ulm an der Akademie für Darstellende Kunst und habe da eben studiert. Und seitdem bin ich freischaffende Schauspielerin.
Und was auch ganz spannend ist, neben der Schauspielerei auch Gesangunterricht hast du ja.
Genau, es gab da so eine Möglichkeit, ein Musical-Zusatzstudium nannte sich das. Und da haben wir eben Step-Unterricht gehabt und dann Repetition und noch Gesangsunterricht. Und habe ich so nebenbei, Also als Musical-Darstellerin würde ich mich jetzt definitiv nicht bezeichnen. Da kann ich nicht gut genug singen für.
Ja. Du hast dann, ich habe es gerade schon gesagt, auch ab nach deinem Studium, nach deiner Ausbildung dann auch schon die ersten Engagements gehabt und hast damit quasi dann schon auch damit dein Geld verdient mit der Schauspielerei. Hast du da noch besondere Erinnerungen, ein paar Engagements, die du gerne ansprechen möchtest?
Also das war tatsächlich sehr schön, eine schöne Zeit, die war sehr anstrengend. Jetzt würde ich es auch nicht nochmal machen wollen, aber es war echt schön. Ich war mit dem Wittener Kinder- und Jugendtheater auf Tour. Und wir haben zwei Weihnachtsmärchen gespielt, Pettersson zeltet und Mio mein Mio. Und wir waren vier Leute, vier Schauspieler, die sich, und das war eben das Schöne daran, sehr gut verstanden haben untereinander. Und da sind wir dann durch alle möglichen Stadthallen und Bürgerhäuser und so weiter getourt. Und das war so mein Einstieg. Und das, das war wirklich, wirklich ein schönes Erlebnis. Ja, und dann bin ich so durch verschiedene Ensembles wirklich deutschlandweit gegangen. Also es ist sehr vielfältig.
Ja. War das in der Regel ein Tourneetheater oder hattest du auch feste Engagements an Häusern?
Also ein Festengagement an Häusern hatte ich nicht, aber ich hatte Stückverträge. Also ich war zum Beispiel auch für ein Weihnachtsmärchen am Stadttheater in Landshut. Ich war bei den Hanauer Märchenfestspielen dabei, was auch wunderschön war. Ich war beim Freien Ensemble in Erfurt engagiert. Also eher Stückverträge.
Ich habe beim Märchenfestspielen in Hanau, war es ja Brüderchen und Schwesterchen.
Ja.
Und ich war dort.
Nein,
ich war dort.
Gesehen.
Weiß, dass ich dort war. Ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr ganz genau an dich erinnern. Ich weiß nur, dass es ein ganz tolles Stück war und ich super begeistert war. Und ich war seitdem regelmäßig auch in Hanau. Das war das erste Mal, dass ich damals in Hanau war. Und das Stück hat mich wirklich überzeugt.
Also haben wir dich sozusagen gebunden an Hanau und die Märchen.
Ja, das war, warst du mitverantwortlich als Schwesterchen.
Das freut mich sehr, ja. Das Lustige ist, der Marius Schneider hat mein Brüderchen gespielt. Und den habe ich dann kurz darauf, haben wir dann Romy und Julia zusammen gespielt in Schwetzingen. Also man begleitet sich ja dann gegenseitig auch so als Kollegen, ja.
Wir wollen ja gleich auch noch über das Theater 3D sprechen. Aber du hast neben dem Theater, hast du ja auch Rollen in Kinofilmen sogar gehabt.
Ja, richtig, genau. Also ich habe drei Kinofilme stand jetzt gedreht, wobei der letzte Kinofilm Corona-bedingt noch nicht ausgewertet ist. Der ist jetzt noch in der Festival-Auswertung. Genau, und dann habe ich Danke, tote Katze habe ich gedreht. Der war schon in den Kinos, genau. Und Verfehlung heißt der. Erste Film. Da habe ich aber wirklich nur eine ganz mini kleine Rolle, auch ganz ohne Text, aber auch ein sehr schöner, empfehlenswerter Film.
Wie ist der Unterschied bei der Arbeit für die Kamera und für das Publikum?
Ja, komplett anders. Also wenn ich vor der Kamera stehe, wird mir eigentlich immer als erstes gesagt, nicht so viel, Beate, mach nicht so viel mit dem Gesicht. Weil man im Theater man ja eher dann irgendwie in die letzte Reihe spielen muss. Und beim Film ganz reduziert spielen muss. Und auch die Abläufe sind ganz anders. Also beim Film passiert es viel mehr, dass man angerufen wird, du Beate, kannst du morgen drehen? Und beim Theater wird es ja alles viel länger geplant. Ja. So, ja, also sehr unterschiedlich. Beim Film wartet man viel länger, bis das Licht stimmt und der Ton und so weiter, bis alles eingestellt ist. Und beim Theater wartet man weniger, dafür probt man länger.
Das ist richtig. Ja. Und man bekommt auch sofort Resonanz in der Regel von dem Publikum, was vor einem sitzt und applaudiert. Und das ist ja auch,
richtig,
auch schön.
Wobei ich auch schon bei Filmsets Erlebnisse hatte, wo dann der Kameramann Tränen in den Augen hatte und sagte, ihr habt mich so berührt, ich musste jetzt gerade weinen. Das ist auch toll.
Das ist natürlich dann auch ein schönes Kompliment.
Das ist viel intimer.
Sowas bekommt man dann wahrscheinlich auch nicht immer.
Nee.
Kommen wir doch mal zu dir, Jonathan. Oder Dr. Jonathan Roth, darf ich das sagen?
So, ausnahmsweise.
Ja, du bist in Zweibrücken geboren.
Richtig.
Dich hat es aber irgendwann dann auch nach Mainz verschlagen. Und dort hast du erstmal Kulturanthropologie, Volkskunde, also studiert. Und wie kam der Weg für dich zum Theater? Hast du auch Schultheater gespielt? Du hast vorhin schon so treffend genickt.
Ja, ich glaube, damit fängt es ja wirklich bei den meisten an. Also jeder Weg zum Theater führt immer über eine Person, die einen damit anfixt.
Ja.
Und das sind häufig, wenn die Schule gut ist und wenn es da gute Lehrer gibt, sind Lehrer solche Kontaktpersonen. Ich hatte in der Grundschule auch schon Lehrer, die das genutzt haben. Ich habe in der ersten Klasse irgendwie einen Tannenbaum gespielt und meinen Text vergessen. Ich habe in der vierten Klasse mal einen Lehrer gespielt, da haben wir die Schule um 1900 thematisiert und ich sollte dann einen Text in Sütterlin an die Tafel schreiben. Und meine Oma hat mir dann noch irgendwie so Gamaschen dazu genäht. Also es waren so die allerersten Erlebnisse. Aber so richtig geprägt hat mich dann eigentlich auch eine Lehrerin am Gymnasium. Hm. Die war dort Lehrerin für die alten Sprachen. Also es war so ein klassisch humanistisches Gymnasium. Die hat Latein und Griechisch unterrichtet und hat dann eine AG klassisches Theater aufgemacht, weil sie den Schülern an der Schule auch noch mehr über diese Zeit vermitteln wollte. Also hat sehr klassische Stücke gemacht, antike Stücke und sich dann immer aus jedem Jahrgang, meistens aus ihren Lateinkursen, dann die ganzen jungen Schüler abgenommen, die erstmal als Statisten eingesetzt und dann wuchs man so langsam in die großen Rollen rein. Mhm. Und diese Frau hat also wirklich, glaube ich, Generationen von Leuten ans Theater gebunden. Das waren sehr prägende Erlebnisse, ja.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also geht mir mit meinem Schultheaterleiter ja auch so, der leider vor kurzem Wolfgang Hohmann verstorben ist. Also das prägt einen einfach auch für das gesamte Leben, solche Erfahrungen dann auch irgendwann.
Ja, da gab es gerade immer so eine Retrospektive an der Schule. Da wurden dann Bilder aus, ich glaube, 40 Jahren Schultheater ausgestellt. Mhm. Und man sah, wie viele Generationen eigentlich diese Erfahrung da machen durften. Ja, das waren so die Anfänge. Aber dann hat es mich erstmal wirklich so klassisch an die Uni verschlagen. Also ich wollte von Kindesbeinen an eigentlich immer Archäologe werden. Hab dann auch erstmal meinen Zivildienst gemacht in einem Freilichtmuseum, habe da Ausgrabungen gemacht und erstmal mit Schwerpunkt von Frühgeschichte, also Archäologie studiert und wollte das immer eigentlich auch weitermachen, also Ausgrabungen an Museen arbeiten. Ich war dann in Stockholm und habe dort auch Archäologie studiert, ein Jahr im Ausland und da habe eigentlich gemerkt, dass ich mehr kulturwissenschaftlich arbeiten will. Ich hatte dann im Nebenfach in Mainz an der Uni Kulturanthropologie studiert und hatte da auch ganz tolle Professoren. Und als ich dann zurückkam, ich bin in Stockholm, bin ich in ganz vielen Museen rum, habe da Goldfunde irgendwie ausgewertet von irgendeinem Grabfund und kam dann zurück und sollte dazu so eine klassisch archäologische Arbeit schreiben. Das heißt, man macht dann irgendwie so Chronologie und Typologie und das wollte ich nicht. In Stockholm haben die darüber über Gender-Aspekte in wikingerzeitlichen Gräbern geredet und das fand ich irgendwie ein bisschen cooler. Und dann kam ich zurück und sollte aber so eine ganz klassische Arbeit schreiben und dann meinte mein Prof in Mainz, ja, dann schreib doch bei uns deine Abschlussarbeit in Kulturwissenschaften. Und das habe ich dann gemacht und bin dann eigentlich an der Uni geblieben erstmal als Dozent.
Was hast du denn da unterrichtet?
In dem Fach Kulturanthropologie, ja. Volkskunde, das ist ein sehr diverses Fach. Man kann es eigentlich als Ethnologie bezeichnen, so heißt es auch an manchen Standorten, nur dass man nicht rausfährt in die Welt und da Dinge untersucht, sondern vor der eigenen Haustür. Es ist eigentlich eine Alltagskulturwissenschaft und all das, was unseren Alltag ausmacht, wie wir uns einrichten im Leben, das kann alles Gegenstand dieses Faches sein. Und bei mir waren das häufig Dinge wie Erinnerungskultur. Ich habe mich auch mit lokaler Politik beschäftigt und jetzt in jüngster Zeit, auch bedingt durch alles, was so um uns herum passiert, da kam das Theater dann plötzlich auch wieder mit rein. Kulturpolitik und Theater. Also wie arbeitet eigentlich die freie Szene? Unter welchen Bedingungen arbeitet sie? Und wie formen die politischen Rahmenbedingungen eigentlich die Möglichkeiten des Theatermachens in Deutschland? Da kam das Theater zurück, aber es hat mich nie verlassen. Ich habe also auch nach der Schulzeit eigentlich immer weiter Theater gespielt.
Lass mir erstmal beim Dozenten bleiben. Da springen wir ein bisschen, dann haken wir das ab. Du bist ja immer noch als Dozent tätig, mittlerweile an der Universität in Mainz.
Ja, genau. Ich bin quasi von meiner Abschlussprüfung weg dann eingestellt worden in Mainz. Bin da in einem Haus geblieben, in meinem Institut geblieben. Und mit einer kurzen Unterbrechung, als ich mal auf Stipendium geforscht habe, war ich dann eigentlich jetzt seit 2011 immer wieder in der Lehre tätig. Ja.
Aber wir haben es gesagt, das Theater hat dich nie verlassen. Theater war dir immer wichtig. Gerade ein Name, den ich nennen muss, den ja auch alle Theaterbegeisterten kennen, Shakespeare ist jemand, der dich auch eng begleitet hat. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Das ist richtig, ja. Shakespeare fixt viele an. Ich hatte die ersten Berührungspunkte damit auch wieder am Schultheater, wo wir Shakespeare gespielt haben. Ich war am 11. September 2001, am Tag der Terroranschläge, im Globe Theater in London, wo wir Macbeth gesehen haben. Also das war dann, die haben dann alle in schwarzen Anzügen gespielt und es drohte irgendwie so eine schwarze Wolke über uns hereinzubrechen die ganze Zeit. Die Stimmung war absurd. Wer das einmal erlebt hat, wer das Globe Theater erlebt hat, der kommt ja nicht mehr so richtig davon weg vom Shakespeare-Theater. Und ich bin in meinem ersten Semester über den Campus gelaufen und habe dann Aushänge gefunden für Schultheater, weil ich wollte unbedingt weitermachen. Und Schultheater, vom Unitheater ist quasi der nächste Schritt weg vom Schultheater mit jungen Gruppen, die sich selbst organisieren, wo eben nicht mehr ein Regisseur davor steht, sondern Dinge auch kollektiv entwickelt werden. Also die ganze freie Szene ist ja eigentlich auch aus dem Unitheater und aus den neuen sozialen Bewegungen heraus entstanden. Und ich wollte das unbedingt mitmachen und habe dann Aushänge gesucht und auch einen gefunden von einer Regisseurin, die eine kleine freie Gruppe hatte. Da haben wir erstmal von Goethe Stella inszeniert und die Schauspielerin, die dort mit dabei war, die hat erzählt, was sie sonst so macht, war in einer anderen freien Gruppe, die nannte sich Zettelstheater. Mhm. Und dieser kuriose Name, der war mir vorher schon mal irgendwo aufgefallen und ich habe dann aus Jux gesagt, ja, wenn er mal was frei wird, sagt er Bescheid. Dann gab es einen Kollegen bei Zettelstheater, der hatte einen Bandscheibenvorfall, 4 Wochen vor der Premiere und dann rief sie mich an. Und so kam ich zu Zettelstheater. Und Zettelstheater ist eine freie Gruppe, die in einer Zeit entstanden ist, als es freie Gruppen in dieser Art in Mainz noch gar nicht so richtig gab. Auch aus, wieder aus einem Uni-Projekt heraus entstanden, aus dem szenischen Projekt der Theaterwissenschaften an der Uni Mainz. Die haben sich da auch mit Shakespeare beschäftigt und daraus wuchs dann eine Gruppe, die sich vorgenommen hat, jedes Jahr ein Shakespeare-Stück zu inszenieren, bis das komplette Oeuvre von Shakespeare durch ist. Und ab der ersten Stunde dabei ist der heutige Regisseur Andreas Koch. Wir sind mittlerweile angekommen bei Zettelstheater bei Stück 25, glaube ich, von 34 oder 37, ja, je nach Zählart. Also wir sind noch dran. Es wäre jetzt eigentlich Jubiläumsjahr gewesen, mhm, dieses Jahr, das leider ausfallen musste. Die Tournee wurde abgesagt. Aber genau, in meinem zweiten Semester stand ich dann plötzlich bei diesem Shakespeare-Theater. Und die führen das nicht irgendwo auf, die touren. Die greifen also einen Geist auf, den, in dem auch Shakespeare-Stücke entstanden sind oder unter den Bedingungen, unter denen er gearbeitet hat. Man hat es jetzt vielleicht häufiger gehört, Shakespeare hat gearbeitet während der Pestzeiten. Lear zum Beispiel, ich glaube auch Julius Caesar sind entstanden in der Quarantäne, als er zu Hause saß. Und wenn in den Pestzeiten im Sommer die Pubs und die Theater geschlossen wurden, dann ist man raus und hat auf den Dörfern gespielt. Mhm. Und ähnlich hat er das auch gemacht. Er hat gesagt, wir spielen Shakespeare, aber nicht in der Stadt und wir spielen es nicht in den klassischen Theatern. Wir gehen raus in die Weingüter, in die Burgruinen, in die ländlichen Kulturvereine, die zwischen Kirchen und Friedhöfen und Dorfplätzen ihre Bühnen aufschlagen. Und so passiert das jedes Jahr seit 25 Jahren jetzt, dass Zettelstheater in Rheinhessen, Rheingau und Pfalz tourt und jedes Jahr ein Shakespeare-Stück inszeniert. Immer mit ein bisschen Augenzwinkern, immer ein bisschen aktualisiert, nie Mundart. immer mit dem Versuch, so ein bisschen das rauszukitzeln, was uns eigentlich diese Stücke heute noch erzählen. Und das fesselt und begleitet bis heute.
Ja, das merkt und spürt man auch, ja, wie du darüber berichtest und erzählst. Beate, lass uns jetzt mal zum Jahr 2009 kommen. Mhm. Da hast du zusammen mit einer Freundin, Kollegin, das Theater 3D gegründet. Bevor wir darüber sprechen, kanntet ihr euch vorher davor schon?
Nein, wir haben uns bei Zettelstheater,
genau,
kennengelernt.
Wir, okay, sind also letztendlich da, ja, sozusagen haben wir uns getroffen, ja, Jonathan und ich. Ja. Und davor, also 2009, ist die Idee entstanden. 2010 ist dann das erste, mhm, Stück entstanden. Habe ich mit einer Kollegin, der Manuela Stüsser, saßen wir in einem Café, wo die Ideen dann eben manchmal entstehen und haben gesagt, ja, wir haben eigentlich Lust, nicht nur Kindertour-Theater zu spielen für andere Gruppen, sondern wir haben da irgendwie auch noch ein paar andere Ideen, was wir irgendwie gut finden und dass wir irgendwie auch finden, dass man, also die Ursprungsidee war, Literatur für Kinder erlebbar, mhm, und greifbar zu machen und so diese Verknüpfung, das ist auch bis heute geblieben, die Idee, die Biografie eines Schriftstellers oder eines Künstlers zu verknüpfen mit dem, was er so geschrieben hat und wie sich das gegenseitig beeinflusst. Und ja, und da ist die Idee entstanden. Und das erste Stück war Tausend und ein Goethe über den Herrn von Goethe.
Wir kommen auch gleich noch auf andere Dichter zu sprechen. Wir wissen ja auch schon wen. Aber lass uns nochmal beim Theater 3D bleiben. Ja. Du hast gesagt, für Kinder auch natürlich, aber habt da verschiedene Sparten auch, die ihr ansprecht. Zum einen natürlich das normale Kindertheater, mhm, aber auch basales Theater. Mhm. Erklär doch mal vielleicht auch du ganz kurz, was basales Theater ist.
Das basale Theater ist später entstanden. Das ist 2016 entstanden und das ist aus dem ganz einfachen Grund entstanden, weil ich selber Mutter von einem schwerst mehrfach behinderten Kind bin. Und das basale Theater ist eine Theaterform, die mit allen basalen Mitteln arbeitet. Also hören, riechen, fühlen, schmecken. Und es gibt die basale Stimulation, das ist das, so wird das im therapeutischen Bereich genannt. Und letztendlich ist es der Versuch, oder unser Motto ist, Kultur ist für alle da. Das heißt, wir finden, dass kulturelle Teilhabe nicht nur für den Normalmenschen möglich sein muss, sondern auch für den behinderten Menschen und auch für den schwerst mehrfach behinderten Menschen, der sich in der Regel gar nicht aus seiner Einrichtung wegbewegen kann. Also wir haben Theater gemacht für Kinder, die an einem Beatmungsgerät hängen, im Wachkoma sind, ja, und sich eben gar nicht so aus ihren Räumen, in denen sie leben, wegbewegen können, ins Theater rein. Manchmal scheitert es ja schon daran, dass das normale Theater gar keinen barrierefreien Zugang hat. So.
Wie sieht das genau aus? Ist das viel mit Berührungen? Und
Das ist ganz viel mit, also wir haben angefangen mit den Jahreszeiten. Also dann haben wir gesagt, okay, der Frühling, wie riecht denn der Frühling? Wie können wir den Frühling in diese Einrichtung bringen? Dann haben wir Blumen mitgebracht, dass man daran riechen kann. Dann haben wir Lieder rausgesucht, die den Frühling besingen. Dann haben wir geschaut, okay, und welche Anfasserlebnisse beschreiben den Frühling, und haben dann eben dann auch Dinge aus der Natur mitgebracht zum Anfassen. Mhm. Ne? Und bis dahingehend, dass wir zusammen mit den Kindern dann Sonnenblumenkerne einpflanzen zum Beispiel und das dann auch in der Einrichtung lassen und die dann wachsen. Also das ist der Versuch, kulturelle Teilhabe wirklich für alle zu ermöglichen. Und jetzt dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, als es noch ging, sind wir sogar noch einen Schritt weiter gegangen, haben gesagt, wir finden nicht nur, dass Kultur für alle da ist, sondern auch komplexe Themen. Und da hat uns dann eine Förderschule, mit der wir zusammenarbeiten, gefragt, könnt ihr mal was zum Thema Klimawandel machen? Hm. Und wir waren so, okay, Klimawandel, wie sollen wir das? Also das kann man ja normalen Menschen schon kaum erklären, wie geht denn das? Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kann man denn das so begreifbar und erlebbar machen, und haben dann Wege gefunden. Also wir haben dann den Meeresspiegelanstieg erfühlbar gemacht, indem wir Wasser über die Hände haben laufen lassen, indem wir die Waldbrände, indem wir ein Streichholz ausgepustet haben und das riecht ja dann so verbrannt und solche Dinge. Also dass man da, genau, also dass man dann einfach so einen ganzheitlichen Eindruck bekommen kann. Ja, das ist das basale Theater. Ja, das ist eine sehr spezielle Form natürlich, so eine Nische, aber ja, kommt eben aus dem persönlichen.
Ja, aber total wichtig auch, total wichtiges Thema.
Ja, ich bin so ein bisschen drauf gekommen, weil ich gesehen habe, wir waren mit meinem Sohn oder sind da immer noch oft im Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, wie müsste denn überhaupt ein Theatererlebnis sein, dass es nicht nur den Eltern und den Geschwistern was bringt, die da mit dabei sind, sondern wirklich diesen Kindern, die da sind, die teilweise eben gar nichts sehen können, nichts hören können, nur fühlen können manchmal. Ja, wie kann das gehen? Das war die Ausgangsfrage.
Ein anderes wichtiges Thema, ein anderer wichtiger Punkt, der euch auch wichtig ist mit Theater 3D, ist die Gewaltprävention. Mhm. Auch da habt ihr ja Stücke in Schulen, in Schulklassen unter anderem. Wie sieht sowas aus?
Mhm. Willst du mal überhaupt vielleicht erzählen?
Mhm, gerne. Vielleicht kann man es wirklich an diesem Beispiel festmachen. Out, gefangen im Netz, ist ein Stück zum Thema Cybermobbing. Mhm. Und in diesem Stück wird die Geschichte erzählt von einem Darsteller, der kommt in diese Schule und sagt, gehört zur Kriminalpolizei. Und er wird jetzt hier ein bisschen was über Cybermobbing erzählen, und nach kurzer Zeit bricht diese vermeintliche Präsentation eines Kriminalbeamten dann ab und er sagt, eigentlich bin ich hier, um über meine Schwester etwas zu erzählen, weil der ist das passiert. Und dann schildert er ihre Geschichte und das Stück endet damit, dass dann gesagt wird, die kommt nächste Woche hier in eure Schule, die wechselt hierher, und ich bin jetzt heute hier, um ihre Geschichte zu erzählen und euch zu bitten, ihr einfach eine Chance zu geben. Und in diesem sehr einfachen, direkten Theatererlebnis wird sehr viel angesprochen anhand eines fiktiven Beispiels, was dennoch oft Alltag ist an Schulen. Dieses Stück wurde geschrieben für 9. Klassen. Wir spielen das, habe ich das Gefühl, immer an immer jüngere Klassenstufen. Es fing an mit 8., 7., 6. und die Lehrer sagen uns, ihr kommt zu spät. Das Thema fängt viel, viel früher an. Also was will so ein Theaterstück? Wir kommen nicht dahin und lösen diese Probleme. Das kann Theater in dieser Form nicht leisten. Aber Theater schafft es mit so einem Beispielstück in einer sehr verdichteten Form und eben geschützt durch diese Rollenfigur ein Thema zu artikulieren, Und damit begreifbar zu machen, was oft ein bisschen unausgesprochen im Raum steht oder dass man gar nicht so richtig greifen kann oder wo es vielleicht auch schambesetzte Themen gibt, an die man sich nicht so herantraut. Schulen sind vielerorts sehr gut aufgestellt, andernorts vielleicht nicht so ganz gut aufgestellt mit Vertrauenslehrern, mit Sozialarbeitern, die diese Dinge einfangen. Und trotzdem haben wir es auch schon erlebt, dass bei Stücken, die solche Gewaltthemen, das heißt jetzt eben so ein Thema wie Cybermobbing, wo es um das Unterdrücken oder das Niedermachen von Menschen mit den digitalen Möglichkeiten geht oder sei es jetzt irgendwie mit Magersucht, andere Formen von Gewalt an Schulen, dass sich das erst in dem Moment wirklich Bahn bricht, wo man so ein Stück sieht. Dann sind wir in einem Nachgespräch drin, wir zeigen dieses Stück, bieten danach immer Nachbesprechungen an und versuchen, diese Dinge zu klären. Was heißt eigentlich Cybermobbing? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Was kann man denn da eigentlich tun? Und plötzlich erzählen Dinge Menschen, die sie auch ihren eigenen Lehrern noch nicht erzählt haben. Und ich glaube, das ist eben was Bedeutendes, was Theater in dieser Form leisten kann. Also es verdichtet diese Themen, es schützt sie in der Rollenfunktion, es macht sie artikulierbar und es bietet vor allen Dingen einen Raum an, in dem dann über diese Dinge gesprochen werden kann. Das heißt, für uns als Schauspieler ist mit der Nachbereitung dieser Tag erstmal beendet, aber die Lehrer, wenn sie geschickt sind, bieten das eigentlich immer im Rahmen von Themenwochen an. Es wird also eingebunden in einen weiteren Dialog, es wird nochmal geklärt, was machen wir eigentlich in so einem Fall und wie können wir eigentlich jeden Einzelnen in so einer Klasse dazu befähigen, dieses Thema zu benennen, zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Also auch das kann Theater in dieser Form leisten.
Also ich glaube, ihr zwei seid auf jeden Fall der Beweis dafür, dass Theater auch systemrelevant ist, oder? Ist es nicht so, wenn man...
Ja, wir sagen wir mal so, wir leisten oder ich finde tatsächlich wichtig, für mich, für meinen Theaterbegriff, ist es wichtig auch zu gucken, dass man eben gesellschaftliche Themen auch anfasst und sich dazu positioniert und eine Haltung entwickelt dazu. Ob das jetzt systemrelevant ist, darüber kann man bestimmt streiten, aber ich denke, es ist an vielen Stellen schon der Kitt für eine Gesellschaft.
Ja, man kann auch über den Begriff generell streiten, ja, ist dem ja relevant.
Was richtig, ja, ja, was bedeutet das?
Nach welchen Kategorien, also über welche genau. Begriffe von Relevanz reden wir da, über welche Begriffe von System reden wir da und wer setzt eigentlich diese Spielregeln fest? Und was mich etwas irritiert hat etwa, war, dass gleich zu Beginn dieses Lockdowns versucht wurde, der ökonomische Marktwert der Kultur hochzurechnen, wo dann noch sämtliche Jobs und Verwertungsstrategien aus der Games-Branche mit reingezählt wurden. Ich glaube, das ist schon so der erste Trugschluss, wenn man versucht, Kultur zu quantifizieren und bezahlbar zu machen oder ihren Marktwert aufzuzeigen, dann hat man sich eigentlich schon sehr direkt auf eine Argumentationslogik eingelassen, die nur noch das als wertvoll erachtet, was irgendwie verwertbar ist. Mhm. Und Kultur ist sehr viel mehr als.
Und ja, und ich würde tatsächlich, und dazu haben wir jetzt wirklich auch für das nächste Jahr ein paar Sachen auch eingereicht, ich würde gerne lieber hinterfragen, ist das System relevant? Mhm. Also inwiefern zeigt diese Pandemie jetzt sehr klar auf, wo das System auch Schwächen hat, wo wir wirklich nochmal sehr scharf drüber nachdenken müssen, ob es richtig ist, dass so wenige Krankenschwestern so viele Patienten zum Beispiel betreuen müssen, gerade jetzt und so am Stock gehen, jetzt schon und ja noch einiges auf sie zukommt demnächst. Und solche Dinge. Also ich finde, darüber lohnt es sich nachzudenken.
Ja, darüber muss man nachdenken tatsächlich. Lass uns zurück zum Theater 3D kommen. Ihr spielt ja nicht nur in Anführungsstrichen Stücke für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Aber bevor wir darüber sprechen, Jonathan, du bist ja dann auch irgendwann zum Theater 3D gekommen. Mhm. Wie kam das?
Nee, getroffen haben wir uns, wie gesagt, bei Zettels Theater, bei einer Produktion. Ich hatte zwischendurch mal ausgesetzt. Ich war dann irgendwie sehr an der Uni mit meiner Abschlussarbeit beschäftigt und habe gedacht, ich brauche irgendwie mehr Zeit dafür. Was kann ich loswerden? Das Theater, ganz schlechte Idee. Ich habe dann so zwei Touren habe ich mal ausgesetzt. Ich habe davor aber wirklich nichts anderes gemacht als Zettels Theater. Und ich habe irgendwie so über diesen Tellerrand dieses einen Ensembles nie so richtig in den Blick bekommen, was noch um mich herum eigentlich alles geht in der freien Szene, wo ich irgendwo einen Fuß reinkriegen kann, weil ich eben nie die Ausbildung gemacht habe. Ich bin kein ausgebildeter Schauspieler, ich bin kein ausgebildeter Regisseur. Ich habe das vom Schultheater über das Unitheater mir quasi aufgebaut als freier Darsteller in einer freien Gruppe. Dann habe ich Beate getroffen, wir haben diese eine Tournee zusammengespielt. Und wir saßen dann, wie das dann oft der Fall ist bei diesen Tourneen, abends in den Weingütern nach der Aufführung noch zusammen. Und sie erzählte von ihrem Theater und was sie noch so macht. und habe mich gefragt, ob ich schon mal Kinder- und Jugendtheater gemacht hätte. Das habe ich verneint und sie meinte, sie hätte da eben ein Solostück, das sie mal gerne ausprobieren würde. Das war dann eben Out, das Cybermobbing-Stück, mhm. das wir dann kurz darauf inszeniert haben. Und dann bin ich noch ein anderes Stück dazu gewachsen und so bin ich eigentlich so Stück für Stück in dieses Theater 3D reingewachsen und habe gesehen, was freie Gruppe, freie Szene noch alles bedeuten kann.
Kommen wir jetzt zu den Erwachsenenstücken. Der 3D-Salon ist da auch ein Stichwort, so habe ich es gelesen. Was habt ihr da für eine Intention? Da habt ihr auch, sucht ihr nicht einfach nur Stücke aus, sondern auch das, da haben die Stücke eine wichtige Bedeutung.
Also letztendlich ist der 3D-Salon gewachsen aus den Kinderstücken, wo wir gesagt haben, Verknüpfung von Literat und seinem Werk, also Biografie und seinem Werk. Und dann ging es darüber, dass wir gesagt haben, wir machen mal Büchner für die Oberstufe. Und dann irgendwann war uns klar, oh, das ist auch für Erwachsene interessant. Und dann saßen wir mal wieder in einem Café, der Jonathan und ich und der Holger, ein Freund von uns. Und Jonathan sagte, ich will unbedingt mal was über Heine machen. Und ich habe gesagt, ich hasse Heine. Ich kann mit Heine, nee, nicht hassen, aber ich kann mit Heine nichts anfangen. Nicht so, ja. Das gärte aber dann trotzdem in mir. Und dann las ich einen Artikel über Robert Schumann und Heinrich Heine, weil sie das gleiche Todesjahr haben und beide die Syphilis hatten, also viele Parallelen irgendwie so in ihren Lebensläufen. Und dann habe ich zum Jonathan gesagt, ich kann mir vorstellen, über diese beiden Biografien was zu machen. Und dann kam noch dazu, dass Robert Schumann ja eine unglaublich interessante Ehefrau hatte, die Clara Schumann. Und ja, so ist das dann zusammengewachsen, noch mit zusammen mit der Katrin Aldorf, unserer Pianistin, die dann gesagt hat, ja, ich habe da ganz viel auch noch Informationen zu Clara Schumann. Und Jonathan als Heine-Fan, als bekennender Heine-Fan, hatte ganz viele Infos zum Leben und Werk von Heine, genau.
Ja, so ist ja dann auch euer Stück, heißt Hashtag genau. Dichterliebe entstanden. Ja. Und das ist ja auch das Stück, womit ihr den Preis gewonnen habt in Fulda. Und auch die Entwicklung des Stückes ist super interessant. Vielleicht auch mal ein bisschen was dazu.
Ja. Gerne, ja. Die Stückentwicklung hat eigentlich mit dem Ziel angesetzt, diese Biografien und ihr Werk wieder begreifbar zu machen. Und als Zielgruppe hatten wir zunächst auch sowas wie Oberstufe etwa im Blick. Wir wussten schon, das ist jetzt weniger was für die Mittelstufe. Da geht es schon irgendwie tief ins 19. Jahrhundert rein. Wenn man beide Biografien zusammenwerfen will, dann schneiden wir so viele Dinge an von Krankheiten, die in dieser Zeit virulent waren, wie die Syphilis, Fragen der Zensur, Fragen Umgang mit geistigen Krankheiten, wo sperren wir die Leute eigentlich weg, Fragen von Künstlerbiografien, politische Umbrüche, wirtschaftliche Umbrüche. Also da kommt so viel zusammen in diesen drei Ausnahmebiografien, dass wir sehr viele heiße Eisen anpacken und die sehr verdichtet benennen müssen. Und als das Stück dann fertig war, haben wir es auch mal versucht, an einer Schule zu spielen, aber wir haben es jetzt nie irgendwo in so ein Schulcurriculum unterbekommen. Und wir haben auch gemerkt, dass wir in der Zeit einfach ästhetisch uns irgendwie weiterentwickelt haben. Von diesem Anspruch, wie können wir Biografien, wie können wir Texte von Künstlern an ein Publikum vermitteln, die das sonst eigentlich nur so als passive Leser wahrnehmen in der Schule. Wir nehmen das jetzt durch, wir nehmen die Biografie durch, wir nehmen diese Texte durch und wir nehmen diese Epoche durch. Wollen wir es ja irgendwie auch ästhetisch erfahrbar machen. Also wie hört sich das eigentlich an, so ein Kunstlied des 19. Jahrhunderts? Wie klingt eigentlich Goethe? Was wissen wir sonst noch über seine Biografie? Und was können wir mehr erzählen, indem wir es zeigen in dieser Theatersprache? Haben wir gemerkt, dass wir bei Dichterliebe auch in den Spielformen experimenteller geworden sind. Das wurde dann jetzt weniger ein lineares Stück. Allein die Menge an Material, die wir recherchiert und verarbeitet haben dafür, hat gezeigt, dass wir mehr über eine Collagenlösung nachdenken müssen. Dass es auch wenig bringt, diese Kunstlieder nur einzubauen, als um zu zeigen, dann hat er das geschrieben, dann hat er das vertont und so klingt das übrigens. Sondern es gibt irgendwie ästhetische Brücken dann zwischen diesen biografischen Phasen. Und ein Lied, das von Heine in den 1820er Jahren geschrieben worden ist, von Schumann vielleicht 10 Jahre später vertont und das dann wieder in Brieffetzen auftaucht in so einem syphilitischen Wahnsinn. Wenn wir das erzählbar machen wollen, dann müssen wir zu anderen Tricks greifen, zum Beispiel mit Tonverfremdungen. Also am Ende waren wir halt einfach bei einem Stück angekommen, das vom Rechercheaufwand, von der Inszenierungsästhetik als Collagen, eher postdramatisches Theater ohne lineare Figur, auch nicht wirklich mit einer psychologischen Figurenfindung. Das würde ich in dem Fall auch nicht so ganz sagen. Die werden zwar verkörpert, aber sie werden jetzt auch nicht eingenommen als Figurenhaltung, sondern wir brechen auch mit den Figuren zwischendurch. Also Menge an Material, Figurenfindung und der ganzen Dramaturgie des Stücks an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, das ist jetzt irgendwie eine neue Sparte von 3D geworden. Es erzählt einen früheren Ansatz, nämlich Literaturtheater mit Biografietheater verbinden, aber es erzählt es eigentlich für ein anderes Publikum. Und diesen Weg schreiten wir jetzt auch weiter. Wir haben Anfang des Jahres einen internen Workshop gehabt im Theater, wo wir uns überlegt haben, wer sind wir denn eigentlich jetzt? Wir arbeiten sehr kollektiv, wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Künstlern zusammen, die projektbezogen zusammenkommen. Es gibt einen festen Kern von Künstlern, die mit dabei sind bei fast allen Produktionen, aber es gibt eben auch so einen Pool an KünstlerInnen, die immer wieder so dazukommen. Und genauso haben sich eben auch die Sparten weiterentwickelt. Wir haben das basale Theater, wir haben Gewaltprävention als ein Angebot für Schulen, wir haben klassisches Kinder- und Jugendtheater, auch Stücke, die fertig geschrieben sind als Theaterstücke, die wir auch erzählen, weil wir auch einfach an ein breites Publikum gehen wollen, weil wir in einer Szene, in einer Stadt auch einen Fuß reinbekommen wollen. Und es gibt eben Literatur- und Biografie-Theaterproduktionen, die sowohl Kinder und Jugendliche ansprechen, als auch Erwachsene ansprechen oder die jetzt mit noch mehr Collagen, postdramatischen Stücken vielleicht auch mal noch neue Erzählformen entwickeln wollen. Und so, das, ich glaube, das macht auch so ein bisschen das Besondere aus an solchen freien Szenenproduktionen und auch Kollektiven, dass sie eben ständig in Bewegung sind. Dass eigentlich nichts festgeschrieben steht, dass weder die Formsprache festgeschrieben steht, noch der Kanon, noch die Themen, die behandelt werden. Es ist eben genauso dynamisch wie unsere ganze Alltagskultur. Und darauf zu reagieren und das abzubilden, das ist, glaube ich, das, was die freie Szene so auszeichnet und was sie so wertvoll macht und was für uns eben auch diese Art zu spielen so wertvoll macht und bedeutsam.
Ja, und wir sind tatsächlich immer wieder auch im Austausch und was ist jetzt wichtig und was ist als nächstes dran und in welcher Form können wir das am besten erzählen. Also insofern merken wir sind da immer auf dem Weg und es entstehen bestimmt auch nochmal neue Sparten demnächst.
Ja. Lass uns nochmal bei der Dichterliebe kurz bleiben. Wie lange hat denn die Arbeit gedauert, bis das Stück ja fertig war?
Also wir haben von der ersten Idee, dann gärt es immer so ein paar Wochen und Monate. Wir sind damit, die Premiere war im November 2018. Wir hatten das erste Zusammensitzen und drüber nachdenken, wie wir jetzt eigentlich die Produktion beginnen wollen, war, glaube ich, so im Frühjahr 2018.
Genau, also die Ursprungsidee, das weiß ich noch, also dass ich diesen Artikel gelesen habe und diese Idee kam, das war auf jeden Fall im Dezember, November 2017. Also ich würde sagen, ungefähr ein Jahr hat das schon gedauert. Ja. Natürlich nicht permanentes dran arbeiten, aber immer wieder treffen und immer wieder dann nochmal drüber nachdenken, weil es war ja auch sehr aufwendig zu überlegen, okay, was lassen wir drin, was geht raus, wir haben da auch viel miteinander diskutiert, manchmal auch gestritten, gesagt, nein, das muss noch rein, nein, das kann aber nicht, wir haben nicht so viel Zeit, so, ne, also weil das Stück kann nicht 5 Stunden dauern.
Und es ist auch keine Büroarbeiten, also wir sitzen jetzt da nicht irgendwie 6 Wochen im Büro drin und haben irgendwie alle Unterlagen zur Hand und bauen daraus jetzt einfach mal so ein Stück. So, wir treffen uns im März, wir sammeln Ideen, dann verteilen wir irgendwie Leseaufträge oder überlegen uns, wer könnte jetzt in die Richtung recherchieren, welche Themenfelder haben wir überhaupt und wie können wir jetzt mehr über die herausfinden, wer liest die Biografie, wer guckt sich nochmal das an. Dann geht man erstmal wieder auseinander, kommt wieder zusammen. Im selben Sommer haben wir noch mit fast allen Darstellern aus dem Stück Hamlet gespielt. Also auch eine Tournee und eine Produktion, die unglaublich einnehmend war, wo wir immer wieder rausgebrochen sind aus dem Stückentwicklungsprozess, dann wieder zusammenkamen. Also es macht eher so Wellenbewegungen zwischen Lesen, Annehmen von Beispielen und Ergebnissen, sich wieder trennen davon und befremden diese Ergebnisse, dann wieder zusammenkommen. Und wir hatten, glaube ich, letztlich eine sehr, sehr intensive Phase von etwa 6 bis 8 Wochen kurz vor der Premiere, in der aus einem losen, okay, ich habe mal ein bisschen was zusammengeschrieben, hin zu heute ist Generalprobe und ich sehe das Stück zum ersten Mal, wo das plötzlich sehr, sehr schnell ging, wo auch einfach nochmal sehr viel passiert ist. Ja. Und all das passiert eben überall, wo es gehen kann. In unserem Proberaum in Hochheim, im Garten, in irgendwelchen Cafés, bei Telefonschalten, in irgendwelchen Dachzimmern, wo immer es gerade irgendwo ging. So arbeiten wir.
Ende 2018 war das Stück also fertig. Dann habt ihr das eine Zeit gespielt. Es ist ja auch immer schwierig, wahrscheinlich das Stück auch unterzubekommen.
Ja,
irgendwo,
sehr schwierig.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, wobei also wir auch ganz tolle Erlebnisse hatten. Also eins möchte ich erzählen mit der Dorothea. Also Es fing damit an, dass Jonathan sagte, ich war auf einem Workshop, Beate, zum Thema Marketing und ich muss ihr sagen, Flyer bringen gar nichts. Das habe ich da gelernt. Und irgendwie ein paar Tage später bekam ich einen Anruf von einer Dame. Sie möchte gerne Karten haben für Hashtag Dichterliebe. Und dann sagte sie, und ich möchte Ihnen auch sagen, wo ich diese Informationen her habe, dass Sie da überhaupt spielen. Und dann sagt sie, ich war in Paris am Grab von Heine und da habe ich einen Flyer gefunden. Da war nämlich Jonathan vorher. Ein paar Wochen vorher warst du
zehn
da.
Tage zehn etwa, Tage vorher. Ja, 10 Tage vorher ist mir meine Frau dann geschenkt zum Geburtstag, eine Tour durch Paris auf Heines Spuren, kurz nach der Premiere. Und natürlich waren wir auch im Grab und ich habe davor gelesen, dass es im 19. Jahrhundert oft Brauch war, dass man ihm Briefe hinterlassen hat an seinem Grab. Und dann dachte ich, wir haben in 3 Wochen die nächste Aufführung von Dichterliebe. Lass ich ihm doch mal einen Flyer da. Wer weiß, was es bringt. Und
also der Flyer ist mit Jonathan nach Paris gereist und ist mit Frau Germann, die ihn dann fand, wieder mit zurück nach Frankfurt gereist. Dann hat sie uns besucht und hat das Stück gesehen. Ja. Und dann hat sie war sie tatsächlich so beeindruckt, dass sie gesagt hat, ich möchte jetzt eine Aufführung davon organisieren bei uns in der freireligiösen Gemeinde zusammen mit dem Heine-Club in Offenbach. Und das haben die über ein Jahr geplant und ja, die wäre jetzt gewesen im November, die Aufführung. Wir sind wirklich
am Freitag, letzten Freitag wäre sie gewesen. Ja.
Wir sind alle sehr traurig, aber das so, ne, dann sieht man mal, wie welche Wege das manchmal geht und Flyer bringen muss.
Kommt immer darauf an, wo man sie platziert. Ja. Genau so. Kommt immer darauf an, wo man sie platziert. Aber du hast gerade noch ein Thema angesprochen, was wir jetzt auch, und wir haben es vorhin auch schon mal angedeutet, was wir nochmal ansprechen müssen. Wie sehr hat Corona erstmal euer berufliches Leben und dann natürlich auch euer privates Leben verändert?
Also bei mir fing es an diesem Freitag, den 13. März. Mhm. Da saß ich noch vormittags mit meinem Mann beim Frühstück und dann fing es irgendwie plötzlich an. Dann kamen Anrufe. Absage, Absage, Absage. Es war wirklich so ein schwarzer Freitag. Also da haben plötzlich vorher war der Kalender voll und es war wirklich auch so, ich muss sagen, dass ich am Anfang habe ich mich ein bisschen gefreut und habe gedacht, oh, ich habe Zeit. Und dann wurde mir Angst und Bange, also beides gleichzeitig letztendlich. Und dann war dann auch noch klar, die Kita macht zu. Das heißt, wir sind jetzt hier irgendwie alle zu Hause. Mein Mann musste dann auch zu Hause im Homeoffice arbeiten. Die haben auch zugemacht. Und wir saßen plötzlich irgendwie so aufeinander geworfen. Und ja, dann mussten wir uns erstmal sortieren. Wie ging es dir?
Also ich erinnere mich auch noch an den Tag, als es dann wirklich alles zumachte, weil ich kurz davor noch bei so einer Ortsbeiratsversammlung war und auch Gelder beantragt hatte für ein weiteres Projekt, das ich mit der Uni machen wollte. Und ihr hattet kurz vorher noch die Premiere gehabt von Ungehaltener Reden, Ungehaltener Frauen. Mhm. Und es drohte so irgendwie sich zuzuziehen, aber es war nicht so richtig greifbar und plötzlich war innerhalb weniger Tage alles dicht. Das heißt, auch Aufführungen, unsere Sommertournee mit Zettelstheater wurde relativ kurz darauf komplett abgesagt. Ich hatte das große Glück, dass ich über meinen Job an der Uni erstmal abgesichert war. Also ich konnte weiterarbeiten, ich musste auch weiterarbeiten, genau wie meine Frau auch. Wir saßen plötzlich beide im Homeoffice mit unseren 2 Kindern, die sind 7 und 4 Jahre alt, bei denen auch dann Kita und Schule eben ausfiel. Wir haben uns dann den Tag anders aufgeteilt mit Tag- und Nachtschichten oder Halbtagsschichten, wo wir dann versucht haben, weiterzuarbeiten. Das heißt, mein großes Glück war, dass ich im Gegensatz zu vielen KünstlerInnen, die ich kenne, wirtschaftlich eigentlich abgesichert war. Ich habe keine Einbußung in der Hinsicht erlebt, aber der Tagesablauf war halt völlig auf den Kopf gestellt. Unsere Theaterproduktionen, die wir geplant hatten, mussten völlig umdisponiert werden. Ich hatte das große Glück, dass ich im Sommer noch einige Premieren erleben durfte. Auch wieder eine Szenencollage zu Erich Kästner, Texten von Erich Kästner. Die konnten wir inszenieren, da konnten wir auch eine Premiere feiern, aber wir mussten halt plötzlich auf Abstand proben. Ich war Gastdarsteller am Staatstheater Darmstadt. Da haben wir auch unter unglaublichem Aufwand mit täglich hereintröpfelnden neuen Abstandsregeln versucht, diese Inszenierung aufzubauen mit Technikern, die in Masken rumrennen, mit Sängern, die mal die Maske an und aus haben und mit Zuschauerzahlen, die von 1000 auf 250, auf 100, auf 0 gesprungen sind. Also der erste Lockdown war eine Umstellung von Alltagsabläufen und erstmal der großen Null im Kalender, der großen Leere im Kalender, die auch für kurze Zeit irgendwie ein bisschen was Entschlackendes oder fast Befreiendes hatte. Und je länger dann eigentlich die Reduzierung von Aufführungszahlen überhaupt die Möglichkeit spielen zu können, je länger die anhält und je mehr die sich jetzt auch gerade im Winter wieder verdichtet, desto mehr holt eigentlich einen so ein bisschen die Befürchtung ein, was an freien Gruppen, an freiberuflichen KünstlerInnen, an freien Kulturräumen, an Spielmöglichkeiten, an Spielorten, an Freiräumen für die Kunst am Ende von dieser Pandemie noch übrig sein wird.
Das ist die große Frage. Wie geht's dir denn, Beate? Hast du dich ja vom Staat also aufgehoben gefühlt oder?
Vom Staat aufgehoben? Nein. Ja. Also es ist so, dass wir sind ja organisiert als Verein.
Ja.
Und wir haben kaum Betriebskosten. Mhm. Also wir haben ein Auto, mit dem wir durch die Touren. Das war's. Und das heißt, es fiel weg, dass man jetzt irgendwie so eine Soforthilfe oder so beantragt. Dann wurde, also man muss sagen, wir sind ein Stab von 35 KünstlerInnen, die mit uns zusammenarbeiten. Keiner von denen ist bei uns fest angestellt. Das geht gar nicht von der Struktur her. Und wenn man mich gefragt hat, wie geht's jetzt euren KünstlerInnen, dann habe ich immer gesagt, das kommt drauf an, mit wem die verheiratet sind. Mhm. Weil tatsächlich hat der ein oder andere Glück und hat einen Partner, der das irgendwie finanziell auffangen kann. Und die anderen, die wurden ja alle auf Hartz IV verwiesen. Mhm. Und dann hieß es, dass das ein vereinfachter Zugang wäre. Ich habe aber wirklich sehr, sehr viele Geschichten gehört von definitiv nicht einfachen Zugängen dazu. Und das ist schon sehr bitter. Also das ist schon, das ist schon heftig, dass da wirklich die Hälfte von uns letztendlich irgendwie in sehr prekären Verhältnissen jetzt lebt. Und noch schwieriger finde ich, dass jetzt ganz viele noch nicht mal Hartz IV bekommen, weil sie müssen erstmal das, was sie sich angespart haben, fürs Alter aufbrauchen
müssen. Ja, das muss erstmal ausgegeben werden.
Genau. Und das ist natürlich gerade für die älteren Kolleginnen sehr, sehr schlimm. Mhm. Ja? Weil die gesagt haben, jetzt habe ich das ernst genommen, dass ich fürs Alter vorsorgen muss. Mhm. Und jetzt werde ich dafür bestraft. Mhm. Das finde ich, ja, das ist sehr schade.
Also wir nehmen den Podcast am 11.11. auf und wird sicherlich in den nächsten Tagen noch neue Ankündigungen geben.
Ja.
Hast du Angst vor der Zukunft im Moment? Vor den nächsten Monaten, vom nächsten Jahr, vor den nächsten 2 Jahren?
Also gerade in diesem Moment, also wir haben das Glück, dass wirklich gerade bevor wir jetzt hierher losgefahren sind, haben wir einen Antrag bewilligt bekommen vom Land Hessen für ein Stück. Das heißt, Das ist wunderbar. Ja, also das heißt, das garantiert uns, dass wir erstmal ein paar Stücke machen können. Wir haben noch weitere Förderanträge laufen. Ich mache mir erstmal nicht Sorgen um das nächste Jahr. Aber ich mache mir generell Sorgen darum, dass es weniger Steuereinnahmen gibt, dass wir uns hoch verschulden, also dass der Staat sich hoch verschuldet, dass ja auch schon zum Beispiel der Bürgermeister in Frankfurt schon im April in der Presse ganz offiziell gesagt hat, es gibt Wichtigeres als Kinder- und Jugendtheater. Mhm. So, und wir müssen jetzt gucken, das verstehe ich auch, wir müssen gucken, wo wir das wenige Geld, das dann übrig bleibt, investieren. Und das ist nicht primär das Theater. Und davor habe ich tatsächlich Respekt. Ich habe noch ein weiteres Standbein, ich gebe Seminare für verschiedene Betriebe zum Thema Stimme, Sprache, Sprechen, Präsenz. Und auch da, wenn ich so diese Seminare gegeben habe in den letzten Wochen und Monaten, konnte ich einfach auch viele Betriebe sehen, die, denen es nicht gut geht und wo wir nicht wissen, wo es hingeht. Und die Insolvenz muss jetzt vielleicht noch gar nicht angemeldet werden. Also ich mache mir einfach generell, nicht nur um die Theater, sondern generell Sorgen. Und auch Sorgen dadurch, dass ich meinen Sohn habe und wir viel Kontakt mit Krankenhäusern haben, Sorgen um unser Gesundheitssystem. Ja. Das habe ich vorher schon, weil ich das eben von innen miterleben konnte, wie prekär das ist, vor allem die Personalsituation. Das war vorher schon so, das konnte man auch sehen, wenn man hingeguckt hat. Und ja, und darum mache ich mir jetzt im Winter tatsächlich. Im Frühjahr war das ja gar nicht so wild, aber jetzt werden die Betten knapper. Und ich habe ein Video gesehen, das von der Charité, wo sie gesagt haben, bitte bewerbt euch, auch wenn ihr aus der Gastro seid. Wir müssen jetzt gucken, wie wir hier irgendwie den Laden am Laufen halten.
Ja, also meine Lebensgefährtin ist Pflegekraft auf der Intensivstation. Der Corona-Station quasi auch. Und die haben eigentlich mehrere Betten. Ja, Betten sind frei, aber die haben nicht das Personal, um alle Betten wirklich zu belegen zu lassen. Das heißt, einige Betten sind auch gesperrt. So. Ja. Das ist auch das Pflegepersonal, das ist das Problem.
Ist das Problem. Und das Problem, also das Problem dahinterliegend sehe ich darin, dass, dass sich ein Krankenhaus lohnen muss und Gewinn abwerfen muss. Und das habe ich schon, finde ich schon immer absurd. Ja. Und das, jetzt wird das, die ganze Absurdität so ganz klar sichtbar. Ja.
Man muss einfach diesen Berufszweig attraktiver machen, also mit mehr Geld, mit anderen Anreizen. Das ist halt auch wirklich so, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, das stimmt, das stimmt, genau. Nee, und also ich, um das Theater 3D an sich, dass es uns weiter gibt, darum mache ich mir jetzt nicht Sorgen, aber ich mache mir tatsächlich Sorgen, oder es ist auch schon so, dass ich einfach Kollegen verliere, weil die sagen zu Recht, ich habe mir jetzt überlegt, ich studiere was anderes. So, weil ich sehe da jetzt keine Zukunft. Oder wirklich auch vom Amt, ich habe jetzt aktuell jemanden, der mir erzählt hat, er wird jetzt wirklich auch vom Amt gedrängt, obwohl die Situation ist ja ganz klar und offensichtlich, aber ich soll jetzt was Vernünftiges lernen. So, und unser Ensemble wird sich reduzieren, denke ich.
Ich glaube, man muss sich wenig Sorgen um das Medium Theater machen. Das hat sehr viele Krisen überlebt. Das ist ein sehr altes Medium. Aber ich mache mir schon Sorgen um die Theaterlandschaft in Deutschland oder vielleicht in Europa, in der ganzen Welt. Also was wir vielleicht im Frühjahr doch erlebt haben, Corona als der große Gleichmacher, weil plötzlich alle unabhängig von Stand und Funktion auf dieselbe Erfahrung zurückgeworfen wurden, auf dieselbe Bedrohung, das ist nicht mehr der Fall. Corona ist kein großer Gleichmacher, Corona ist ein Brandbeschleuniger oder es ist ein Vergrößerungsglas für systemische Probleme, die wir haben. Das Gesundheitssystem ist das eine, unsere Kulturpolitik ist irgendwie das andere. Stadt und Staatstheater werden diese Krise mit Sicherheit überleben. Die sind voll versorgt, die konnten auch ihre Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit schicken. Um die freie Szene und um die Freiräume, in die sie spielen, muss man sich sehr viel mehr Sorgen machen. Denn was jetzt bei all diesen ausgelobten Fördertöpfen und Förderprogrammen und Maßnahmen so alles ein bisschen untergeht, ist die unglaubliche Heterogenität und die Dynamik, die in dieser freien Szene drinsteckt. Und die kann man nicht einfach mit solchen Fördertöpfen einfangen oder abgreifen. Und ich habe auch nicht immer wirklich den Eindruck, dass man die in dieser Vielfalt wirklich erhalten will. Obwohl sie eigentlich das sparsamere Modell ist. Ne? Also statt ein Staatstheater, die verschlingen von den Kulturetats irgendwie 90%, was auf Theater geht, die freie Szene irgendwie ist bei 10% und trotzdem schafft sie etwa dieselbe Anzahl an Aufführungen, bringt also genauso viele Menschen mit Theater in Kontakt wie die großen Theater, braucht aber sehr viel weniger Geld. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Wo Corona jetzt einfach wirklich reinhaut, ist, dass die Arbeitsmöglichkeiten erstmal wirklich auf Null gesetzt worden sind für ganz viele KünstlerInnen und dass ihre Möglichkeit, sich damit sonst über Wasser zu halten, oftmals noch weiter eingeschränkt worden ist, denn viele arbeiten freiberuflich. Und freiberuflich heißt nicht, ich mache jetzt irgendwie mein Theaterstück, mache einen Projektantrag und mit den Projektmitteln finanziere ich mich, sondern Freiberuflichkeit heißt, ich gönne mir das Theaterspiel als ein Standbein, als eine Ausdrucksform und erwirtschafte meinen Lebensunterhalt mit anderen Formen freiberuflicher Arbeit, von Workshops anbieten, vom Arbeiten an der Aldi-Kasse, von was gibt's noch alles, was Leute eigentlich so machen, Also jede Form von freiberuflicher Arbeit, die oftmals auch gar nicht jetzt über diese Fördertöpfe so abgedeckt wird.
Ne? Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein Problem dieser staatlichen Hilfen. Also ich habe jetzt auch immer wieder Geschichten gehört, wo Leute mir gesagt haben, die verstehen gar nicht, wie mein Leben funktioniert. Ich habe ja nicht nur ein Theater, mit dem ich zusammenarbeite, wäre ja alles einfach, sondern ich habe diesen Workshop, da bin ich ein Dozent, da kriege ich eine Übungsleiterpauschale, da arbeite ich auf Lohnsteuerkarte, wenn ich einen Drehtag habe, bin ich angemeldet, wenn ich jeder hat irgendwie so ein Netzwerk, das hat so ganz fragil funktioniert. Und jetzt kracht das eben so zusammen, weil ja nicht nur der eine Bereich, sondern eben auch dieser Workshop-Bereich zusammenkracht.
Und wenn das alles jetzt mit wegfällt, ne, dann ist es nicht nur so, dass für die eine Künstlerbiografie, das ist schlimm genug, dass für sie eigentlich dieses sehr fragile Gebäude zusammenbricht, sondern es bricht eigentlich auch ein sehr fragiles Gebäude in dieser Kulturlandschaft zusammen. Denn was bei dieser Diskussion, es sei nur Unterhaltung, so ein bisschen rausspielt oder nicht richtig wahrgenommen wird, ist dieses nur Unterhaltung ist an sich schon ein wahnsinnig großer Wert. Das ist das, was eigentlich eine Errungenschaft unserer gesellschaftlichen Freiheit, die Möglichkeit zu haben, sich zu unterhalten, sich inspirieren zu lassen in seiner Freizeit, Kultur wertschätzen und annehmen zu können als ein wesentlicher Bestandteil unserer Alltagskultur. Der andere ist der, dass vor allem Leute aus der freien Szene eigentlich mit ihren Angeboten auch Dienstleister sind in Bereichen der Gesellschaft, die nicht zu den Privilegiertesten gehören. Hinter jedem Schauspieler, hinter jeder Schauspielerin, die gerade nicht mehr arbeiten kann, hängt in allermeisten Fällen auch noch jemand, der an Schulen im ländlichen Raum in strukturschwachen oder marginalisierten oder so randständigen Stadtbezirken, Problembezirken in den Ferien oder in der Schulzeit Kurse anbietet. Das sind Musiktheater-Workshops in Problembezirken, wo Menschen zum ersten Mal sich irgendwie mit den Mitteln des Theaters oder der Musik eine Ausdrucksmöglichkeit in die Hand bekommen, die sie nicht reduziert auf passive Sozialhilfeempfänger oder Abgeschobene, die Hauptschüler, diejenigen, die nichts mehr zu suchen haben in unserer Gesellschaft. Die bekommen mit den Mitteln der Kultur, der Kunst eine Ausdrucksform an die Hand, die sie als wirkmächtig erfahren lässt. Und wenn diese Angebote nicht mehr da sind, dann bricht eine unsichtbare, aber trotzdem so wirkmächtige Säule unserer Gesellschaft ein. Und über diese sozialen Folgen, ich glaube, die kann man jetzt nicht so richtig absehen bisher. Wir stehen ja erst am Anfang dieser Entwicklung. Ich glaube, da sind wir uns noch gar nicht richtig darüber im Klaren jetzt. Leiden erstmal einzelne KünstlerInnen. Das ist schlimm, das ist tragisch. Ich glaube, die richtige Herausforderung kommt erst noch. Denn wenn jetzt die freien Kulturräume zumachen werden, wenn Betriebe schließen müssen, die bisher Spielorte waren, für Leute, die neu reinkommen in die Szene, die sich ausprobieren wollen, wenn diese kleinen Theater anfangen zu schließen, dann fehlt einer kompletten Generation von Nachwuchskünstlern der Einstieg in die Szene, dann fehlt einem großen Bereich unserer Szene die Spielmöglichkeit. Und dann werden wir in 10, 20 Jahren, wenn da wirklich nicht signifikant sich irgendwas ändert, einen sehr viel schlankeren Kulturlandschaft haben. Und dann stehen wir eigentlich vor... Dann reden wir über einstürzende Neubauten. Dann stehen wir vor den Trümmern einer Theaterlandschaft und einer Kulturpolitik in Deutschland und vor der Herausforderung, die wieder aufzubauen. Und das wieder aufzubauen, diese Infrastrukturen, die jetzt gerade bedroht sind. Zunächst sind die Biografien bedroht, das nächste, was bedroht ist, sind die Infrastrukturen unserer Theaterlandschaft, unserer kompletten Kulturlandschaft. Die wieder aufzubauen wird sehr viel schwieriger.
Du hast vollkommen recht. Du setzt dich auch sehr dafür ein. Du bist ja auch Gründungsmitglied eines Vereins zur Förderung der freien darstellenden Künste in Wiesbaden. Gerade jetzt in der heutigen Zeit ist so ein Verein ja wahrscheinlich auch enorm wichtig.
Ja, er ist enorm wichtig. Also er trägt auch dazu bei, dass sich die Szene stärker vernetzt. Um es ganz ehrlich zu sagen, man ist eigentlich sowohl als Künstler wie auch als Gruppe in der Szene... Also wir sind auch alle ein bisschen erschöpft jetzt irgendwie nach dem Jahr. Ne? Also dieser Zwang, sich jetzt mit den neuen Bedingungen auseinanderzusetzen, dieser Zwang, jetzt dann gleichzeitig wieder kreativ damit umzugehen. Also ganz viele Fördermaßnahmen sagten ja, setzt euch als Künstler jetzt doch bitte kreativ mit der Pandemie auseinander und findet Antworten darauf. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gerade momentan ist es unsere Aufgabe zu überleben. Aber ja, unterm Strich ist es wichtig, dass diese Szenen sich vernetzen, denn was leider oft auch kulturpolitisch passiert, ist, dass ja viele freien Gruppen, viele Künstler um einen sehr schmalen Kulturetat ringen und eigentlich stärker dazu neigen, um diese wenigen Mittel, die verteilt werden, auch noch zu kämpfen und sich gegenseitig irgendwie auszuspielen, während eine gut funktionierte lokale Kulturszene in ihrem Zusammenspiel das Teilen von Räumen, das Teilen von Mitteln, das Teilen von Requisiten, das Teilen von Wissen, das Teilen von Künstlern, dass da einfach eine sehr viel dynamischere und sehr viel produktivere Szene entsteht.
Man muss, oder ich möchte da auch wirklich ganz explizit sagen, dass wir sicherlich viel schlechter dastehen würden, wenn wir nicht schon sowas wie La Prof hätten, ja, zum Beispiel, ja, die wirklich die freiesten in den Landesverbände, bei uns ist es La Prof Hessen, die wirklich auch Umfragen gemacht haben und sich größte Mühe gegeben haben, unsere Interessen zu vertreten und überhaupt mal zu erklären, wie unsere Institutionen überhaupt funktionieren, also was wir denn brauchen. Ja. Und hätten wir das nicht, da würde es sicherlich viel düsterer aussehen. Deswegen macht es, denke ich, definitiv Sinn, sich zu vernetzen, ja, und füreinander einzustehen.
Denn wir sind eigentlich alles Einzelkämpfer, ne, als Gruppen und als, als KünstlerInnen, aber diese Landesverbände, was die schaffen, ist eben ein Pool an Wissen bereitzustellen, das sich sonst jeder selbst aneignen müsste. Ja. Und die betreiben Lobbyarbeit im positiven Sinne, indem sie Stellvertreter sind, Rechtsberater sind, indem sie selbst Eingaben machen beim Landtag, indem sie über Etats mitverhandeln, indem sie eine wirkmächtige Stimme sind, die darauf hinweist, dass es eben nicht nur etwas ist, was
und zur Seite geschoben wird. Es ist ja auch was anderes, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin das kleine Theater 3D und ich brauche das. Oder wenn ich als Landesverband sage, wir vertreten so und so viel Theater und die brauchen alle das. So. Mhm.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir haben länger über Corona geredet, als ich eigentlich dachte. Aber es ist danke für diese, ja, für die Worte und auch danke für eure wichtige Arbeit in allen Bereichen. Also nicht nur auf der Bühne oder mit den Kindern, sondern auch in dem Bereich. Gerade sowas ist auch enorm wichtig einfach. Ihr habt es gesagt, wir müssen zusammenhalten.
Ja.
Ja. Das ist total wichtig. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier vorbeizukommen bei Fulda Kultur, dem Podcast. Und ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Ich als in meiner Funktion als Kulturschaffender kann euch ja bestimmt auch mal buchen. Da hätte ich nämlich total Lust, euch mal wieder hier in Fulda
sehr
zu
gerne
sehen.
Sehr gerne, wir freuen
das bekommen
uns
wir bestimmt hin, wenn das große C vorbei ist.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder schön, in Fulda zu sein.
Ja.
Ja, wie gesagt, wir werden uns bestimmt wieder in Fulda sehen. Und ihr wart heute zu Gast und jeder Gast darf sich einen Song aussuchen für die Spotify-Musik-Playlist. Und Beate, wir fangen mit dir an. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe mir ausgesucht von Tori Amos, Winter.
Sehr schöne Wahl.
Und ich habe einen Song ausgesucht, der überhaupt nicht nach Shakespeare klingt, aber aus einer wirklich sehr unterhaltsamen Shakespeare-Tournee war. Es ist von der Wiener Band Voodoo Jürgens, Heute kam mal Tote aus.
Auch ein ganz toller Song, den ich übrigens sehr liebe und tatsächlich ein wunderbarer Song. Vielen Dank, dass ihr da wart. Die Abschlussworte heute gehören euch. Ihr dürft euch von den Hörern verabschieden.
Dann tun wir das. Ja, ich würde gerne allen nochmal ein Projekt ans Herz legen, das wir jetzt gemacht haben, das ganz Corona-tauglich ist. Die Manuela Pirozzi, unsere Bühnenbildnerin und Mitstreiterin, malt als Frau M. Und wir als Ensemble lesen Texte ein und daraus ist ein Adventskalender entstanden. Den kann man bei uns bestellen unter info@theater-3-d.com und kann uns somit vielleicht ein kleines bisschen unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften und wir wünschen euch, kommt gut durch den Winter alle und bleibt dem Theater treu.
Und ich wünsche allen Kulturschaffenden und allen Kulturzuschauenden, allen Kulturunterstützenden, dem will ich irgendwie eine Message mitgeben. Auf dem Grab von Herbert Marcuse steht, weitermachen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, an die wir uns alle halten dürfen.
Dankeschön.